Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Johannes Nichelmann.
Guten Abend. Der Kabarettist Dieter Nuhr hat viele Fans, aber auch viele Kritiker, die seine Scherze für geschmacklos halten.
Wenn es etwas gibt, was die Menschen kultur- und religionsübergreifend verbindet, dann ist es ja das Geld. Selbst der islamistische Märtyrer, der sich da in die Luft sprengt, der macht das ja nicht zuletzt auch aus finanziellen Gründen. Weil dessen Familie dann so eine Art Rente kriegt von Hamas oder von der Hisbollah oder wer gerade zuständig ist in dem Gebiet. Ne? Und dann sprengt er sich in die Luft und dann freut sich die Familie, weil er ist ja im Paradies. Ne? Und es gibt Geld. Ne? Da ist richtig Stimmung in der Bude. Ne? Da sagen die, ja, die Sonne scheint, der Himmel lacht, der Yusuf hat sich umgebracht. Und dann ist
der Kabarettist Dieter Nuhr, seine Beiträge sind der Grund einer immer wieder aufflammenden, fast ständigen Empörung. Die Deutsche Forschungsgesellschaft ist solch einer Empörung dieser Tage gefolgt und hat auf ihrer Website einen Gastbeitrag von Nuhr gelöscht und nach einer Empörung über die Empörung wieder online gestellt. Wo hört legitime Kritik auf und wo fängt Zensur an? Gleich ein Thema hier in Fazit. David Shore ist berühmt geworden, weil er gefeuert wurde. Er ist Datenanalyst aus New York. Im Zuge der Ausschreitungen nach dem Tod von George Floyd in den USA zitierte er auf Twitter eine Studie, wonach gewaltsame Proteste eher den Republikanern Stimmen bringen würden. Friedliche Demos wiederum würden eher den Demokraten helfen. Sein Tweet wurde von einigen nun so gelesen, als würde er der Black Lives Matter-Bewegung den Gewaltverzicht empfehlen. Und dazu hätte er, sagen seine Kritiker, aber als Weißer kein Recht. Die Kritik auf Twitter war so groß, dass ihn sein Arbeitgeber also am Ende rauswarf. Cancel Culture lautet der Begriff für diesen Vorgang. Es gehe hier um nichts anderes als um das Recht auf freie Meinungsäußerung, sagt Jascha Munk. Der Politikwissenschaftler der Johns Hopkins Universität warnt, auch in Deutschland gibt es aktuell Beispiele für das gemeinschaftliche Verhindern von Meinungen. Beispielsweise in der harschen Kritik an den Kabarettisten Dieter Nuhr und der Kabarettistin Lisa Eckert. Munk will Cancel Culture beenden. Mit einem eigenen Online-Magazin. Herr Munk, wo verläuft denn für Sie die Grenze zwischen legitimer Kritik und einer tatsächlichen problematischen Zensur? Ab wann ist es Cancel Culture?
Genau, das ist sehr wichtig, denn ich wollte gerade in Ihrer Anmoderation fast schon reinreden. Harsche Kritik ist kein Problem. Ich habe kein Problem damit, dass Menschen einander klar und stark ausgedrückt kritisieren. Ich finde übrigens es in Deutschland ein bisschen seltsam, dass ich bestimmte Politiker nicht Arschloch nennen darf, ohne damit eventuell ihre Persönlichkeitssphäre zu verletzen und gerichtlich belangt zu werden. Ich habe keine Angst vor Kritik im Internet. Aber das, was wir mittlerweile oft in den USA sehen und zum Teil auch schon in Deutschland, geht eben über Kritik darüber hinaus. Und es gibt ein paar fundamentale Unterschiede. Wenn es zum Beispiel nicht darum geht zu sagen, diese Position ist schlecht oder unakzeptabel und du hast einen Fehler gemacht, sondern darum geht zu sagen, weil diese Person einmal das gesagt hat, solle sie jetzt nicht auftreten dürfen oder soll sie ausgeladen werden, soll ein Beitrag von ihr gelöscht werden. Das ist ein Unterschied. Wenn es nicht nur darum geht zu sagen, diese Person ist inakzeptabel, aber wenn zum Beispiel ein Theater sie auftreten lässt, dann müssen wir jetzt das Theater auch noch boykottieren. Oder wenn jemand sie verteidigt, dann muss das ja ein schlechter Mensch sein, denn nur ein schlechter Mensch würde diese Person verteidigen. Dann reden wir über etwas, was über Kritik hinausgeht. Wenn es nicht nur meine Meinung ist, sondern ein kollektiver Versuch, einen Boykott auszuüben oder jemanden Angst zu machen für seine Meinungsaussage, das ist nicht nur reine Kritik. Und so könnte ich noch ein paar andere weitere Punkte nennen.
Worin liegt denn der Unterschied zwischen diesem Phänomen in den USA und hier in Europa, in Deutschland?
3 Jahre. Vor 3 Jahren war das in den USA ein Randphänomen, wo es nur ein paar Beispiele vor allem auf sehr progressiven Campusen gab. Mittlerweile leben wir, wie Amerikaner momentan gerne sagen, alle auf dem Campus. Viele der Orthodoxien, viele der Tabus, die vor 3 oder 4 Jahren noch nur auf ein paar sehr progressiven Campusen galten, gelten mittlerweile in der New York Times, in größeren Universitäten, in Thinktanks, in großen Bereichen des öffentlichen Lebens.
Ist das der Grund, warum Sie eben das Magazin gegründet haben, Online-Magazin Persuasion? Soll sich das an Leute hierzulande richten oder in Europa richten, damit die schon mal merken, was passieren kann, wenn sie nicht aufpassen?
Also es ist zuerst einmal ein Magazin, das Artikel publiziert, die für alle interessant sind. Wir haben eine sehr große Leserschaft, die aus allen Teilen der USA und aus allen Teilen der Welt kommt, von Professoren bis zu Arbeitern. Zweitens ist es aber auch eine Gemeinschaft für Menschen, die zu unseren Online-Events kommen, zu unseren Online-Diskussionen, die das Gefühl haben, sie wollen sich für die Werte der freien Gesellschaft engagieren und andere Menschen kennenlernen, die diese Überzeugungen auch teilen.
Auf Ihrer Seite schreiben vor allem US-amerikanische AutorInnen. Beispielsweise habe ich gelesen über die These, dass der Kampf gegen Fettleibigkeit rassistische Wurzeln habe. Was steckt genau dahinter und wie wird die besprochen bei Ihnen?
Es wird oft eine große Vereinfachung geschoben. Das bedeutet, Menschen sagen, es gibt sexistische und rassistische Vorurteile gegen fettleibige Menschen. Es gibt ein Schönheitsideal, das Menschen dazu anhält, ungesund dünn zu sein. Und besonders, wenn Afroamerikaner fettleibig sind, dann leiden sie an Klischees darüber, dass sie vielleicht faul seien oder dass das ihre Schuld sei. Diese Klischees gibt es alle und sie sind alle ungerecht. Und gegen sie müssen wir ankommen. Aber davon wird dann der falsche Schluss gezogen, dass vielleicht mit Fettleibigkeit überhaupt kein Problem ist und dass die Wissenschaftler, die dies durch sehr vorsichtige Studien für ein Problem gezeigt haben, selber alle nur Vorurteile haben und rassistisch sind. Diese Vereinfachung wird immer wieder gemacht, auch von Professoren, die nicht Mediziner sind, auch in großen Zeitungen wie der New York Times. Und wie in diesem Artikel in Persuasion aufgezeigt wird, ist das für das Leben von fettleibigen Menschen in den USA letztlich sehr bedrohlich. Und dieser Artikel führt sehr klar darauf, dass dies genau die falsche Art ist, Rassismus zu bekämpfen. Zu sagen, oh, es ist rassistisch, über Fettleibigkeit zu reden, oder es ist rassistisch, bei einem schwarzen Patienten Fettleibigkeit zu diagnostizieren. Und deshalb sagen wir jetzt mal drüber nichts und behandeln diese Krankheit nicht. Das könnte letztlich dazu führen, dass mehr schwarze Amerikaner, die auch aufgrund von wirtschaftlicher Ungerechtigkeit zu größerer Zahl an Fettleibigkeit leiden, letztlich unnötig sterben.
Wie lässt sich denn dieser Kulturkampf Cancel Culture Ihrer Meinung nach beenden?
Was ich versuche zu tun und was hoffentlich einen Unterschied machen kann, ist sehr klar für Werte einzustehen. Ich engagiere mich gegen Sexismus und Rassismus. Ich versuche aufzuzeigen, wie eine Gesellschaft aussehen würde, die diese Probleme meistert. Und ich scheue aber auch nicht davor zurück, Menschen, die von sich behaupten, dass ihnen diese Werte wichtig seien, zu kritisieren, wenn ihre Ansichten, ihre Meinungen unwissenschaftlich sind, wenn sie diesen Zielen letztlich nur Schaden zufügen, wenn sie keine realistische Weise haben, eine Gesellschaft zu träumen, die besser ist als die heutige. Das bedeutet, es geht darum, ohne Scheu Kritik auszuüben an Menschen, die uns diesen Zielen nicht näher bringen. Aber es geht auch darum, und das ist mir und das ist Persuasion sehr wichtig, auf positive Weise zu formulieren, wie eine Gesellschaft aussehen würde, die mit unseren momentanen Problemen fertig wird.
Dieses Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet und den Link zum englischsprachigen Online-Magazin Persuasion finden Sie auf deutschlandfunkkultur.de. Mehr zum Thema Cancel Culture und Meinungsfreiheit hören Sie auch in der aktuellen Folge von Lakonisch Elegant, dem Kulturpodcast von Deutschlandfunk Kultur. Da verbinden wir diese Debatte mit Hegels Dialektik. Da finden Sie ein Gespräch zwischen dem Kabarettisten Florian Schröder und der Philosophin Dina Emuns, ab jetzt in der DLF Audiothek.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Daniel Marschke.
Die Museen in New York können vom 24. August an wieder öffnen, allerdings nur unter strengen Auflagen. Wie der Gouverneur des Bundesstaates Cuomo sagte, gelten Maskenpflicht und vorgeschriebene Laufwege. Zudem dürften die Museen höchstens ein Viertel der üblicherweise erlaubten Besucher einlassen und müssten zeitgebundene Tickets verkaufen. Die Corona-Krise hat die Kulturbranche in New York hart getroffen. Die Museen sind seit März geschlossen. Die Broadway-Theater und die Metropolitan Opera haben alle Veranstaltungen bis zum Ende des Jahres abgesagt. Der Erfinder des Pixels, Russell A. Kirsch, ist tot. Wie die US-Zeitung The Oregonian schreibt, starb der US-Computerforscher bereits am Dienstag im Alter von 91 Jahren in Portland. 1957 hatte Kirsch die ersten digitalen Scans durchgeführt. Ergebnis war ein 5x5 cm großes Schwarz-Weiß-Digitalbild seines Sohnes Walden. Das Bild befindet sich heute im Portland Art Museum. Pixel, die als kleine digitale Punkte ein Foto oder Video auf einem Bildschirm erst sichtbar machen, galten nicht sofort als wichtige Erfindung. Erst später wurde Kirsch als Erfinder anerkannt. Seine Arbeiten haben den Grundstein für Satellitenbilder, Computertomographie und die virtuelle Realität gelegt. Die Herzogin Anna-Amalia-Bibliothek in Weimar hat ein wertvolles Exemplar von Goethes Hermann und Dorothea ersteigert, mit einer Widmung des Dichters. Der Band sei bei einer Auktion in Hamburg erworben worden, teilte die Klassik-Stiftung mit. Zum Kaufpreis machte sie keine Angabe. Johann Wolfgang von Goethe habe das Buch einem Leutnant namens Gobi gewidmet und diesem mitgegeben, als er 1815 zum Feldzug gegen Napoleon aufbrach. Enthalten ist auch ein Empfehlungsschreiben für Gobi, den Goethe mehrfach in seinen Tagebüchern und Briefen erwähnt. In italienischen Kirchen dürfen ab sofort wieder Chöre singen und Familienangehörige enger zusammensitzen. Das teilte die Bischofskonferenz des Landes nach einer Anfrage an das Innenministerium mit. Allerdings müssen die Chormitglieder 1 Meter Mindestabstand halten. Zwischen Chor und Gemeinde sind es 2 Meter. Die übrigen Vorschriften wie Handdesinfektion, Mundschutz sowie getrennte Ein- und Ausgänge gelten weiter. Die Lockerungen werden laut Innenministerium nur aufgrund der aktuellen Pandemielage gewährt. Sollte die Zahl der Corona-Infektionen wieder steigen, dürften auch die Chöre nicht mehr singen.
Über Nacht zur Weltmetropole. Vor 100 Jahren, am 1. Oktober 1920, passierte das in einer kleinen Stadt in unserem Land und schwupps waren da 3,8 Millionen EinwohnerInnen. Es kam nämlich zum Zusammenschluss von 7 benachbarten Städten und vielen Landgemeinden zu Groß-Berlin. Dieses Jubiläum nimmt die Berlinische Galerie, das Landesmuseum für moderne Kunst, Fotografie und Architektur Berlins, zum Anlass, aus ihrer umfangreichen grafischen Sammlung zu schöpfen und einen Überblick über die gezeichnete Stadt von 1945 bis heute zu zeigen. Silke Henning hat die Ausstellung für uns besucht.
Berlin sei der Schutthaufen bei Potsdam, stellte Bertolt Brecht fest, als er aus dem Exil zurückkehrte. Die Zerstörungen des Krieges prägten lange das Stadtbild und die Kunst, die hier entstand. Die Flottwellstraße in Berlin beispielsweise ist heute Teil eines Areals mit vielen Neubauten. Großzügige Fensterfronten und Balkons zeugen vom Wohlstand ihrer Bewohner. Dass es hier über Jahrzehnte ganz anders aussah, belegen gleich mehrere Blätter in der Ausstellung, die diese Straße zeigen.
Im Jahr 1972 hat der Künstler Michael Otto hier also noch so einzelne Häuser wie stehen gebliebene Zähne in einem kaputten Gebiss dargestellt. Es ist immer wieder so ein Bretterzaun zu sehen mit Plakaten und ein Kandelaber, eine Straßenlaterne.
Beschreibt die Kuratorin der Ausstellung, Annelie Lütgens, diese Berlin-typische Szenerie.
Und dieses Motiv hat er hier in einer Szene ohne Titel auch nochmal aufgenommen. Da stehen 2 alte Damen unter der Laterne vor diesem Bretterzaun und dahinter gibt es wieder so ein kaputtes, stehengebliebenes Haus. Und dann aber hat 10 Jahre später, nämlich hier 82, ein Künstler aus Ostberlin, Frank Hartung, die gleiche Straße nochmal dargestellt. Und wir sehen wieder den Bretterzaun, wir sehen dieses einzelne stehengebliebene Haus mit der Brandmauer und diesem gebogenen Kandelaber und einer Figur vor der Plakatwand. Und wenn man sich das vorstellt, sozusagen, dass über Jahrzehnte eigentlich so eine verlassene Straße, es gab ja noch mehr, aber hier wird es einfach so deutlich, so existiert hat, dann kann man auch ermessen, wie sehr sich die Stadt verändert hat, wenn man heute durch die Flottwellstraße geht.
Mietskasernen, Lücken in den Häuserreihen, die den Blick auf Brandmauern freigeben und natürlich die Mauer erscheinen als wiederkehrende Charakteristika Berlins im Ost- und Westteil. Norbert Behrendt hält 1977 realistisch genau ein Straßenende im Wedding samt Aussichtsplattform an der Mauer fest, während der Ostberliner Grafiker und Maler Günter Blendinger 1989 die geöffnete Mauer monumental in den Vordergrund rückt. Der Ausblick, den sie freigibt, bleibt bloße Andeutung.
Alle kommen eigentlich hierher und versuchen, sich mit dieser Situation auseinanderzusetzen. Catherine Buron-Menté schreibt auf einer ihrer Arbeiten vom Anhalter Bahnhof »Un cauchemar surréaliste«, also ein surrealistischer Albtraum. Das war für internationale Künstler war das wirklich was unglaublich Besonderes, sich hier auseinanderzusetzen, auch mit einem Berlin, wo man immer noch das Berlin von Dix und Gross im Hinterkopf hatte. Und das hat natürlich einen unheimlichen Sog ausgeübt.
Gerade auch auf die vielen Künstlerinnen und Künstler, die aus dem Ausland hierher kamen. Der spanische Maler Antonio Saura etwa übermalt Mitte der 80er Jahre Schwarz-Weiß-Fotos der Mauer, der er ihre trennende Macht streitig macht, indem er sie unter dicken Farbschlieren begräbt oder graue Kleckse wie UFOs darüber hinwegfliegen lässt. Auf vielfältige Weise, von Abbildung bis Abstraktion, thematisieren die Arbeiten dieser Ausstellung die Strukturen, die die Geschichte Berlin aufgedrückt hat. Aber auch hier richten sich Kunstschaffende ein, entwickeln wie Katharina Meldner einen persönlichen Plan ihrer Stadt. So zeichnete sie von 1980 bis 1983 mit weißem Stift auf schwarzem Karton die Wege nach, die sie regelmäßig ging.
Und je öfter sie einen Weg gegangen ist, desto öfter drückt der Stift auf das schwarze Papier, sodass die Ecken, wo sie häufig ist, die sind dann in einem ganz hellen Weiß,
sodass die betreffenden Partien fast zu leuchten scheinen. Das Bild der Stadt wird bestimmt von Menschen. Was banal klingt, ist in diesem Fall die genaue Beschreibung der Methode. Die Künstlerin schreibt sich ein in ihr Bild von Berlin. Dagegen sind in vielen Ansichten der Stadt Menschen weitgehend abwesend. Dem Großstadtpersonal widmet die Ausstellung dafür einen ganz eigenen Raum.
Wir fangen hier ganz prominent an mit einem Hauptstück des Berliner Realismus, nämlich von Klaus Vogelgesang, eine große Zeichnung Standbein, Spielbein von 1976.
Unverkennbar an Georges Cros und Otto Dix anknüpfend, präsentiert Vogelgesang eine derbe ältere Frau, die mit Weinflasche in der einen, Berliner Bärchen in der anderen Hand leicht belustigt aus dem Bild schaut. Liebevolle Hingabe an die Hässlichkeit. Auch das scheint typisch Berlin zu sein. Doch je näher die Gegenwart rückt, je internationaler die Kunstszene ist, die sich in Berlin niedergelassen hat, umso unspezifischer werden die Bilder des Großstadtpersonals. Geschönt und geglättet wie die kühlen, entpersonalisierten Menschen, die Bertram Hasenauer zeichnet, oder comicartig wie die knollennasigen, quietschbunten Kindermonsterbildnisse, die Heike Kathi Barat zu einem großen Fries angeordnet hat. Vielleicht ist die gezeichnete Stadt Berlin ja auf dem besten Wege, eine ganz normale Metropole zu werden.
Die Ausstellung Die gezeichnete Stadt in der Berlinischen Galerie zu sehen bis zum 4. Januar. Es ist noch gar nicht so lange her, da haben junge Menschen in Deutschland, aber auch zum Beispiel in Frankreich, das Symbol der Europäischen Union, auf ihren T-Shirts, auf ihren Pullovern getragen. Fashion-Labels wie Etude oder der Berliner Galerist Johann König waren Vorreiter dieses Trends. Und der scheint irgendwie vorbei zu sein. Nicht zuletzt wegen der Bilder aus überfüllten Flüchtlingslagern in Griechenland, Bildern von der Gewalt an der EU-Außengrenze zur Türkei. Und zu Beginn der Corona-Krise war aus Brüssel ja auch nicht wirklich viel zu hören. Europa, die EU, das ist aber auch die Vorstellung von Gemeinschaft, von Teilhabe. Und die will Preah Basile nicht aufgeben. Sie ist Autorin und versucht, die Sache mit Europa vom Küchentisch auszulösen, mit einer groß angelegten Performance. Guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Nehmen Sie diesen Europafrust in Ihrer Umgebung auch wahr?
Ein bisschen, muss ich sagen. Ich glaube, diese Pandemiezeit hat unser Gefühl für Europa ein bisschen geändert. Aber deswegen ist es umso dringender, unser Gefühl für Europa, unser Glauben in unsere Zusammengehörigkeit neu zu beleben. Was passiert, wenn wir Europa aus der Küche sehen? Was erleben wir, wenn das Essen und die Kunst zusammenkommen?
Genau, lassen Sie uns Ihr Projekt ganz kurz erklären. Also gemeinsam mit dem Goethe-Institut laden Sie an Ihren Küchentisch, um mit 11 Künstlerinnen aus Europa über Europa ins Gespräch zu kommen. Was gibt's da zu essen und wie genau soll das funktionieren? Denn gerade auch in Corona-Zeiten fragt man sich ja, Sie können ja jetzt nicht alle Leute in Ihre Küche einladen. Es sei denn, Sie haben eine riesengroße Küche mit sehr viel Meter Abstand.
Ja, das stimmt. Was immer passiert mit der Kunst, ist, dass Künstlerinnen, die vorstellen die Sachen ganz anders. Und deswegen, die Küche ist hier als eine Art Maschinenraum gesehen worden. Und die nutzen die Idee der Küche als ein Laboratorium.
Start ist morgen mit der portugiesischen Künstlerin Patricia Portela. Warum haben Sie sie ausgewählt?
Sie nennt sich selbst Performance-Macherin und sie ist sehr, sehr gut, Menschen zusammenzubringen und zu verbinden. Und für unsere Veranstaltung morgen, sie wurde inspiriert von einem Gemälde von Tintoretto, was während die Seuche in den 16. Jahrhundert gemalt wurde. Es heißt Die Herkunft der Milchstraße. Und sie hat schon angefangen, mit verschiedenen Gästen auszutauschen, hat Briefe geschrieben, hat Geschenke gesendet und hat versucht, mit Zärtlichkeit und mit Großzügigkeit und ganz intim etwas zwischen fremden Menschen zu bauen, eine kleine Gemeinschaft. Das ist so kraftvoll und so besonders und es bringt so viele Freude. Und das ist, was dieses Projekt versucht, auf eine kleine Ebene sowas zu wirken und dann das auch in der Öffentlichkeit zu bringen.
Wir wissen ja alle, dass das gute Partys in der WG immer in der Küche anfangen, in der Küche bleiben und in der Küche enden, egal was man sich als Gastgeberin vorstellt. Warum ist das denn ein so guter Ort, um über Europa zu sprechen? Denn es ist auch klar von WG-Partys, dass Gespräche natürlich auch keinen Fokus haben, sondern so in alle Ecken und Enden fliegen. Also was genau, wie fokussieren Sie das auf Europa und darauf vielleicht diese Idee von Europa neu zu beleben?
Ab einem Tisch in der Küche ist es viel lockerer. Es gibt Essen, es gibt eine andere Art des Austausches. Und das ist so wichtig, da wir haben keinen offiziellen Anlass in Europa, wo wir als Staatsbürgerinnen zusammenkommen können, austauschen können und unsere Einheit anders ausdrucken können. Unsere Gemeinschaft ist zu sehr von der Wirtschaft geprägt und wir brauchen andere Möglichkeiten, um unsere Zusammengehörigkeit besser zu üben, auszudrucken und auch zu genießen. Und besonders in dieser Zeit, wo das Zusammenkommen so schwierig geworden ist und auch Reisen in Europa schwierig geworden ist, die Frage, wie können wir zeigen, dass wir sind zusammen? Diese 11 Künstlerinnen, die haben mit anderen Menschen in 11 verschiedenen Ländern gearbeitet, um eine Veranstaltung, eine kleine, sinnliche, kritische, politische Veranstaltung Europa zu gestalten. Und das ist etwas, was wirklich in dieser Zeit eine sehr besondere Bedeutung hat. Wir können nicht annehmen, dass wir werden immer die Möglichkeit haben, zusammenzukommen. Wir müssen das verteidigen.
Was passiert denn mit all den Eindrücken und Erkenntnissen, die Sie bei diesen Gesprächen gewinnen werden?
Die werden auf verschiedene Art und Weise auf unsere Website dann gezeigt werden. Zum Beispiel, es wird Rezepte sein, die dann andere Europäerinnen überall in Europa kochen können. Es wird Videos geben von den Veranstaltungen, die Menschen ansehen können. Es wird Texte geschrieben werden von jungen Bloggers, die an alle die Veranstaltungen teilnehmen werden. Und auch die Künstlerinnen selbst, die werden ein Teil von ihren Werken als eine Online-Form geben, sodass überall in Europa diejenigen, die dafür interessieren, auch Europaküche erleben können.
Morgen geht es los auf goethe.de/Europaküche. Können Sie all das erfahren? Und was morgen in den Feuilletons losgeht, was da zu lesen ist, weiß Arno aus Hessek, die Kulturpresseschau.
Machen wir es heute mal künstlich spannend. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung erinnert an einen Schriftsteller, der an diesem Sonntag 100 Jahre alt geworden wäre. Wissen oder erraten Sie, um wen es geht, wenn wir Ihnen mit der FAZ all die Jobs aufzählen, die der Gesuchte laut Selbstauskunft ausgeübt hat? Er hat im Schlachthaus gearbeitet, in einer Hundefutterfabrik, als Trucker, Redaktionsbote, Plakatierer, Baumwollpflücker, Tomatenpflücker, Lagerarbeiter, Tankwart und Postbote. Und außerdem habe er sich, nun ja, von Nutten aushalten lassen. 4 Jahre später, 1964, schreibt er einem Schriftstellerkollegen, er sei auch Tellerwäscher gewesen und Penner und Kokosnussmann in einer Keksfabrik, was immer das gewesen sein könnte, außerdem Würfelspieler und Pferdezocker. Richtig, die Rede ist von Charles Bukowski und der FAZ-Autor Paul Ingendahl räumt gleich mal mit ein paar Bukowski-Klischees auf. Der spätere Bukowski war kein Schlaffi und Herumhänger, obwohl er das Säufer-Image ebenso kultivierte wie die Halbwelt-Aura, in der seine Bücher spielen. Nein, dieser Mann hörte klassische Musik und trank Bier dazu und auf seine Weise war er viel ernsthafter als andere, die nur so aussahen. Die Tageszeitung bespricht unter der Überschrift »Zum Geburtstag was Heftiges«, die Bukowski-Sonderausgabe des Berliner Magazins »Drecksack«, lesbare Zeitschrift für Literatur. Darin kann man ironischerweise auch nachlesen, was Bukowski selbst von solchen Heften hielt. Literaturmagazine sind wie eine Dose Thunfisch und hat man das Zeug mal verdaut, ist es schnell wieder vergessen. Die meisten dieser Magazine werden von verzweifelten jungen Männern oder alten Lesben herausgegeben. Aber was verstehen die von Kunst? Genau, gar nichts. Oha, lieber Charles im Grabe, würdest du noch leben, gäb's für solche Sprüche Sänge. Nun aber Unverfängliches. Eine imposante Kurve aus Ziegelstein verkleidetem und gläsern durchbrochenem Beton soll mit ihrem baulichen Schwung künftig einen der geschichtsträchtigsten Plätze Berlins neu markieren, heißt es im Berliner Tagesspiegel über den siegreichen Entwurf der dänischen Architektin Dorte Mantrup für das künftige Museum des Exils am Askenasischen Platz. Peter von Becker erklärt, was es mit diesem Ort auf sich hat. Bisher steht am Askenasischen Platz nur die Backsteinruine jenes Portals, das vor 1945 der Eingang zum Anhalter Bahnhof war. Der Bahnhof glich als riesiger steinerner und gusseiserner Hallenbau aus dem späten 19. Jahrhundert einer Kathedrale der Neuzeit. Ab 1933 sind viele Prominente wie Bert Brecht und Zehntausende weniger oder gar nicht bekannte Menschen von dort ins Exil ausgereist. In ein neues Leben oder auch in den Tod. Ab 1942 begannen vom Gleis 1 auch die Deportationszüge in die Konzentrationslager zu rollen. In der Tageszeitung Die Welt betont die Literaturnobelpreisträgerin Hertha Müller, eine Schirmherrin des Projekts: Das Besondere der Ortslage ist, dass diagonal gegenüber im Deutschlandhaus das Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung entsteht. Die Vertreibung aus Deutschland hinaus ins Exil und die Vertreibung nach Deutschland hinein am Ende des Krieges sind ja zwei Facetten, die zusammengehören. Unser Wortgebrauch ist übrigens bezeichnend. Als Heimatvertriebene gelten nur die Deutschen aus den ehemaligen Ostgebieten, als ob die Emigranten nicht auch aus ihrer Heimat vertrieben wurden. Ohne die erste Vertreibung wäre die zweite gar nicht passiert. Hertha Müller in der Welt. Ein kurzer Blick über den Atlantik. In der FAZ berichtet Nina Rehfeld über die massiven Anti-Trump-Kampagnen, die nicht etwa von Demokraten, sondern von Republikanern gestartet werden, darunter das Lincoln Project. 83 Videobotschaften, die so eindeutig sind wie die Ansage der Unterstützer in der New York Times. Patriotismus und das Überleben unserer Nation sind angesichts der Verbrechen, der Korruption und des zersetzenden Wesens von Donald Trump ein höheres Anliegen als bloße Politik. Das war's. Wir verabschieden uns mit einem schönen Bekenntnis des Comiczeichners Ralf König, das in der Taz Überschrift wurde. Wenn ich nicht ein bisschen erotisiert bin, geht's mir auch nicht gut.
Falls Sie gerade schon beim Hören Lust auf Texte von Charles Bukowski bekommen haben, nach den Nachrichten gibt's hier im Programm von Deutschlandfunk Kultur die lange Nacht über Charles Bukowski, 3 Stunden lang. Mein Name ist Johannes Nichelmann. Haben Sie ein schönes Wochenende. Tschüss.